Happy Shooting, Folge 660. Ich will eine Hui. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Hier ist der Boris und ich begrüße den Chris an seinem frisch installierten Mac. Chris, wie geht es dir?
Tut fast alles wieder.
Ja, wunderbar. Fast alles.
Es ist kein frischer Mac, er ist nur frisch installiert. Frisch, das ist der alte Mac, der ist frisch installiert.
Alles flutscht wieder.
Herrlich.
Was soll man machen? Das sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ah ja. Ja, weißt du, das ist so eine Sache. Du hast einen Rechner, also hier mein Rechner, den habe ich halt über Jahre mitgeschleppt, mit hier ein Update, da ein Update, aber da sammelt sich so viel Zeug im Getriebe an, was einfach, das einfach immer wieder hakt und ja. Aber du weißt genau, der Moment, wo du sagst, okay, ich mache eine Neuinstallation, ist halt irgendwie ja ein, zwei Tage Arbeit, ne? Das ist so, ja, man kann sich's vereinfachen, da gibt's Tools und so weiter, aber es ist halt wirklich viel Kleinscheiß und hier noch eine Konfiguration rübernehmen und da noch
alle Tools und alle Skripte wieder drauf.
Ich wollte es halt wirklich so clean wie möglich machen, sonst hätte ich ja einfach den alten Scheiß rüberkopieren können, aber das
ja genau, ist das halt will man nicht. Ja nicht, ne? Und dann musst du die ganzen Settings wieder machen.
Genau.
Registrierung für
aber
Software.
Aber ich klinge jetzt auch besser, oder?
Ne? Ne? Also frischer, viel frischer.
Frisch.
Man merkt genau. Das förmlich.
Ja, da ist halt also tatsächlich so ein es ist jetzt flotter und macht irgendwie
ja,
ein paar Sachen hübscher. Es wäre natürlich noch schöner, wenn jetzt hier ein iMac Pro stünde. Aber das ist nicht
irgendwas
drin.
Was ist hier immer?
Ja, du, ich könnte den echt, wir haben es ja wegen dem Videostreaming und so gehabt.
Wir haben es ausprobiert.
Echt haben, ne? Das ist, David fragt, ob das jetzt mit dem Video parallel klappt. Nee, eben nicht. Das ist genau das Ding. Also das war natürlich die Hoffnung, dass da irgendwie ein paar Sachen auch noch aus dem Getriebe gewaschen werden. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Also das ist einfach, das ist der erste Generation von dem 5K iMac und da auch nicht die voll ausgebaute Version.
Ja, die kleinere Grafikkarte, ne? Die macht dann nicht ganz so viel Bums.
Und die GPU, die da drin ist, die ist halt echt nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die GPU muss jetzt zum einen ein 5K-Display treiben, was schon mal anspruchsvoll ist.
Ja.
Und dann diese ganzen Videostreaming-Sachen, die ja alle mit hier Hardware-Unterstützung laufen, sprich GPU-Unterstützung. Wenn ich mir hier so die GPU anschaue, also die ist dann bei so Videocompositing und so weiter, ist die tatsächlich mal locker hier auf irgendwie 95%.
Ja.
Und das ist ein heißer Reifen. Also
ja, wir hatten uns, bevor wir live sind, kurz unterhalten. Das ist dann so der Moment, wo man sagt, ja, das läuft, wenn man jetzt aber auch nichts mehr anfasst. Ne? Wenn du dann noch irgendwo ein Fenster aufmachst oder verschiebst, dann bist du sofort an dem Limit.
Ja, dann hast du natürlich relativ schnell Dropped Frames. Das geht noch, das fängt sich wieder, aber es ist auch nicht schön.
Nee.
Ich will jetzt also unter 1080p will ich auch nichts machen. Also 720p ist mir viel zu mickrig. Sorry, das geht nicht. Nee, das geht echt nicht.
Da geht ja gar nicht.
Also deshalb, gut, milde Gaben sind jederzeit willkommen. lass uns
schon,
einfach mal
kommt schon alles
in die Sendung.
Irgendwann. Eines Tages genau. Werdet ihr uns auch sehen können, wenn ihr wollt.
Lass uns mal in die Sendung eintauchen. Es ist heute der 12. Mai 2020. Das heißt, solltet ihr jetzt live zuhören, dann werft Fragen über den Zaun. Wir haben im Happy Shooting Slack immer noch den Kanal HS Fragen und auf Twitter immer noch das Hashtag HS Frage. Warum wir die nie mal vereinheitlicht haben, weiß ich auch nicht, aber ist egal.
Hat sich so ergeben irgendwie, ja.
Hat sich so ergeben. Ansonsten, also da könnt ihr Fragen reinwerfen. Wir freuen uns natürlich auch ganz besonders über Audiokommentare, die einfach per E-Mail schicken an info@happyshooting.de. Format ist egal, der Boris kann das. Und ein bisschen Challenge muss sein, sonst ist es langweilig.
Immer.
Ja, ja, also insofern, macht mal hier mit. Wir machen es ja auch. Dann sind wir noch kurz beim Dankeschön. Wie immer, wir haben mittlerweile die Möglichkeit, dass man uns per ganz einfacher Überweisung mit IBAN Geld überweisen kann. Das haben gemacht der Sascha. Schreibt, Kleinvieh macht hoffentlich auch Mist. Das ist ein Dauerauftrag. Und der Marco kriegt ein ganz besonderes Dankeschön. Der schreibt, als ich mit dem Rauchen aufhörte, wurde vormals verbranntes Geld für Spenden zurückgelegt, damit die Welt eine bessere werde. Bitteschön. Ja.
Dankeschön.
Ja. Gut. Du hast auch Post bekommen.
Ja. Jürgen.
Mist, wo habe ich es denn jetzt hingelegt?
Ah, Moment. Ah,
was ist? Was denn? Na, das, was Jürgen geschickt hat. Jürgen hat geschickt.
Also, und Jürgen hat was geschickt. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Zustand der Jürgen das geschickt hat. Aber das muss ein sehr spaßiger Zustand gewesen sein. Denn ich habe Post von Jürgen bekommen mit einem Brief. Ist es. Und der Brief fängt an mit: Lieber Chris.
Ja, den habe ich auch bekommen. Also Jürgen hat also an dich auch als lieber Chris geschickt. Ja, man verwechselt uns.
Ja, und der Jürgen, du hast Glück, dass die Post mich erreicht hat, denn da ist offen, entweder ist eine Briefmarke runtergepurzelt oder es war nicht ausreichend frankiert, aber die Post hat es mir trotzdem zugestellt. Also insofern, das hat alles geklappt. Ich weiß nicht, wie viele Briefmarken er gesehen hat in seinem Zustand. Macht aber nichts, Jürgen, wir haben uns alle lieb. Was aber drinne ist, eine Tröte. Er hat nämlich hier...
Das ist keine Tröte.
Ja, er hat geschrieben hier Tröten als Jingle, Fragezeichen. Dann sagt er hier einfach mal so und wollte dann was schicken. Und was ich bekommen habe, ist blau. Und wenn ich da meinst reinpuste... Grün? Ja, pass auf. Meine klingt so, wenn ich reinpuste.
Ja, weil es auch keine Tröte ist, sondern ein Kazoo. Das ist ein Kazoo.
Ja. Also,
kennst du nicht?
Doch, ein Kazoo kenne ich, aber ich hatte halt gedacht, es ist ein Hui.
Nee, das ist ein Kazoo.
Ja.
Also das setzt man an und dann singt man rein.
Genau.
Man macht so Hui.
Genau, so. Aber da muss ich ja selber singen.
Oh, Entschuldigung, das tut mir jetzt auch in den Ohren weh. Wir sollen unsere Jingles jetzt selber machen, meint er.
Genau. Ich hätte aber gerne eine Hui.
Du willst eine Hui und kein Kazoo. Also ich finde, du hast ein ganz schönes Anspruchsdenken. Der Jürgen hat sich hier einen abgerissen, hat dir hier einen Brief geschickt, wo er zwar meinen Namen drauf geschrieben hat.
Ich habe tatsächlich geguckt, ob ich mein altes Kazoo noch finde. Ich hatte mal so ein richtig teures, metallenes Kazoo von früher noch, so vom Musikmachen. Ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Das ist hier eher die
Kunststoffversion, ne?
Ja, das ist das einfache Ding hier. Ich hatte mal richtig gutes und ich weiß nicht, wo das ist. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass das irgendwo mit weggekommen ist.
Hm. Das hier kommt aus Italien.
Schade.
Made in Italy. Also, Jürgen, danke schön für die Kazoo-Gabe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jetzt anfange, Jingle damit zu machen. Ich glaube,
wir machen keine Kazoo-Jingle, auch den Hörern zuliebe.
Aber lustig gut fand ich's.
Als ich das ausgepackt hatte, hatte ich mit Tanja schon eine Menge Spaß damit. Haben das in der Küche aufgemacht, während wir gerade gekocht haben und die Kochsession war dann eine sehr lustige. Also insofern danke, Jürgen.
Hast du dann die Kochsession akustisch begleitet?
Selbstverständlich. Also es war eine akustische Kochsession dann.
War sehr schön. Lustig. Also danke alle, sei es jetzt wegen allgemein Support oder wegen Kohle oder wegen Kazoos. Wir freuen uns.
Sehr geil.
Die Schnitzel. So.
Genau. Und gefreut wie ein Schnitzel hat sich auch Sven, das ist nämlich der Gewinner von der Maske-Aufgabe vom letzten Mal, der hat nämlich gemailt, er schreibt: Halli, hallo ihr beiden, da höre ich zum Wachwerden Happy Shooting und dann haut es mich doch glatt aus den Latschen. Mein Name, cool, da war die Freude riesig. Eure Analyse des Bildes ist vollkommen richtig. Paintball, Maske, Mütze auf, Frontkamera des iPhones und klar die Bearbeitung. Tja, was nicht alles dabei rauskommt, wenn man viel Zeit zu Hause verbringt. Ich danke euch und macht weiter so. Viele Grüße aus Berlin, Sven. Ja, Sven, und das Paket ist hier auch schon verpackt. Das hatte ich am Wochenende noch fertig gemacht. Das weiß er auch schon. Ich bin nur noch nicht zur Post gekommen, aber voraussichtlich klappt das dann morgen oder übermorgen.
Siehste, Paintball-Maske.
Ach, ja, übrigens, hast du recht gehabt.
Übrigens, Dietmar, dein Gewinn kommt auch noch, nur das hat sich etwas verzögert.
Ganz unwesentlich, ein ganz kleines bisschen.
Ganz wenig, nur ein paar Wochen. Paintball-Maske, hab ich's gewusst.
Ja, hast du gut gemacht. Ach, alter Paintballer, du. Gibt's da nicht einen Film, Gotcha oder so, der mit Paintball?
Kann sein. Kann sein. Ich habe ein kleines bisschen News. Das, ja, mach mal News. Und zwar ist das, warte mal, ich pack das gleich mal hier in die Shownotes mit rein. Die IP Open Access Declaration against COVID-19.
Okay.
Nochmal auf Deutsch. Also IP ist Intellectual Property, so das Thema Patente und so weiter. Und es gibt eine Open Access Declaration, also eine Deklaration für offenen Zugang zu Patenten gegen Covid-19. Und da haben sich dann einige japanische Firmen, unter anderem eben auch einige Kamerahersteller, zusammengeschlossen und haben das unterzeichnet. Und zwar sagen sie da, sie, wenn ich es richtig verstanden habe, sie verzichten auf Vergütung, Kompensation durch Patente, durch was Patente angeht, was Designs angeht, was Copyrights angeht, bei Produkten, die für den Zweck gemacht werden, Covid-19 zu stoppen, beziehungsweise für die Diagnose, für die Verhinderung oder das Containment oder die Behandlung gedacht sind. Mhm. Also diese Firmen sind da jetzt alle irgendwie oder viele dieser, gerade dieser Kamerahersteller sind ja im medizinischen Bereich
ja
tätig und haben da eben relativ viele Sachen, die sie gerade machen und forschen und so weiter. Und ja, die haben gesagt, wir wollen das quasi offen teilen mit den anderen, damit das alles schneller vorangeht. Dazu gehört zum Beispiel Canon, dazu gehört Nikon, Konica, und Sony, also durchaus ein paar Boliden, dann diverse Autohersteller natürlich auch, also Honda ist dabei, Nissan ist dabei, Toyota und Mitsubishi.
Konica. Achso, Konica hat ja Kamera,
genau. Konica ist Kamera, genau.
Ja, genau.
Also so schon einiges, was Rang und Namen hat, die das irgendwie tun. Was genau dabei rauskommt, kann ich nicht sagen, aber es ist zumindest mal eine interessante Erklärung.
Den Ansatz finde ich gut, weil wenn dann Entwicklungen auch geteilt werden können oder darauf aufbauend weiterentwickelt werden kann, ohne dass du Angst haben musst, dann wieder verklagt zu werden und so, das ist schon der richtige Weg.
Naja, ist auf jeden Fall, denke ich, eine Erwähnung wert, speziell weil da auch einige Firmen dabei sind, die doch hier immer wieder auftauchen.
Ja, super, finde ich gut.
Ja, dann geht's gerade noch mal mit Canon weiter. Image.canon. Wir erinnern uns.
Sie die letzte Sendung. In der letzten Folge.
Also ich habe ja dieses Bilderportal getestet. Und letzte Sendung, während der Sendung hat noch jemand im Slack gesagt, nö, bei mir tut das. Ich habe das eingerichtet und das tut jetzt.
Ja.
Und dann dachte ich, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Das muss doch irgendwie gehen. Also ich habe hier eine DSLR, das ist eine 5D Mark IV, die ist, die hat kein Wi-Fi und wenn die irgendwo in einem Wi-Fi-Netzwerk sitzt, müsste die theoretisch von der Kamera aus die Bilder hochladen können. Das ist auch Image.canon, ist auch nicht Beta, sondern das ist offiziell seit Mitte April in Produktion. Also das ist ein Produkt.
So.
Außerdem steht auf der Webseite tatsächlich unter den Features Connecting your Wi-Fi compatible Canon camera to the image.canon service will allow you to seamlessly upload all your images and movies in their original format and quality. Ja, also du kannst alle Bilder, die du gemacht hast mit deiner kompatiblen Canon-Kamera, im Originalformat und Originalqualität hochladen.
Genau, das hatten wir letzte Woche auch, das hat sie erzählt, aber irgendwie klemmt es genau da.
Na gut, ich bin dann also nochmal durch diesen komischen Registrierprozess durchgegangen und dann konnte ich tatsächlich die Kamera hier im Wi-Fi betreiben und dann ist es mir auch gelungen, von der Kamera aus, also ich habe die Software dann nicht mehr angefasst, die auf dem Mac läuft, weil die ist echt gruselig, sondern ich habe es dann von der Kamera aus eingerichtet und habe sie dann also hier ins Wi-Fi gehängt. Das geht, also connected. Super, ne? Kamera ist im Wi-Fi. Das hatte ich auch schon vorher mal irgendwann gemacht, aber dann irgendwann dieses Profil wieder gelöscht. Aber gut, also das ist schon mal Schritt 1. Die Kamera muss im Wi-Fi sein.
Gut, das ist soweit ja noch verständlich. Irgendwie
muss genau,
ja
dann hast du, genau, dann hast du tatsächlich, wenn du das tust und dann unter den verschiedenen Möglichkeiten, die dir dann diese Netzwerkverbindung gibt, kannst du dann so ein, wie heißt es, Upload to Web Service oder sowas machen. Also ist dann dieser Image.canon, den kannst du dann quasi connecten. Der kennt ja deine Kamera, die ist ja registriert. Mhm. Dann gibt es dann die Möglichkeit, tatsächlich Send Image Shown, also das Bild, was gerade angezeigt wird, hochzuladen. Oder Send Selected, also mehrere Bilder auswählen und hochladen. Und es gibt noch eine Einstellung, und die heißt entweder Originalgröße oder auf S2 runtergesized. S2 ist so ein Small Raw irgendwie, so ein runter, kleineres Raw irgendwie. Mhm. Aber egal, also du kannst auf jeden Fall noch einstellen, soll das jetzt original oder nicht sein. Und dann drücke ich so jetzt aber hochladen und dann kommt Image cannot be sent.
Okay.
Fehlermeldung. Image cannot be sent.
Kommt auf der Kamera oder?
Auf der Kamera.
Aha.
Und ich so, komisch, nochmal geguckt. Nee, da steht All Images, Original Format and Quality. Habe ich das mit dem Resizen probiert? Macht nix. Image cannot be sent.
Moment.
Also für Dateityp, Größe.
Du hast aber gesagt, with all compatible cameras.
Naja, die 5D Mark IV ist kompatibel. Ist als kompatibel markiert.
Hm.
Steht da, ne? Und auf der Liste. Hm. Also hier die Größe, der Dateityp. Ich will aber natürlich keine JPEGs hochladen. Ich will meine RAWs hochladen. Und hab dann echt lange gesucht, also ich habe eine Stunde lang hier rumgegoogelt, natürlich Canon 5D Mark IV, Image.canon, Image cannot be sent, alles mal nach Google reingehauen, kriegst du irgendwelche komischen Suchergebnisse, aber nichts, was dir da weiterhilft. Also der normale Fehlersuchfall, der funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Nur so Ergebnisse zu irgendwelchen Canon-Videokameras, aber das ist nicht wirklich hilfreich. Ja, dann bin ich nochmal in die FAQs gegangen auf image.canon und habe da nochmal irgendwie gelesen und da gibt es tatsächlich die Frage, welche Image Formats can be uploaded und da steht dann auch Still Images can be uploaded as JPEG Images or RAW / Heave Images. Also Heave ist dieses, was von Apple vorgestellt wurde, High Efficiency Image Format. Also es gibt wohl Canon-Kameras, die das jetzt mittlerweile auch verwenden. Shot on Canon Cameras. Also wirklich so JPEG, RAW, Heave, Images, Shot on Canon Cameras. Mhm. Also völlig, völlig unplausibler Fehler. Und bevor ich dann irgendwann aufgegeben habe, bin ich zufällig nochmal auf die News-Seite von Image.canon gegangen. Also da gibt es eine Seite, wo so 3-4 News-Items drin sind. Und da steht jetzt vom 23. April 2020. Important announcement regarding cameras unable to send raw images. In Klammer CR2 Format. Also das, was die 5D Mark IV schreibt.
Also eine wichtige Ankündigung, das nicht mögliche Hochladen der raw Bilder angeht. Ja?
Holger fragt im Chat, ob die 5D vielleicht gefälscht ist. Nee, ist sie nicht. Die ist original. Daran liegt's nicht. Aber hier steht, we regretfully inform you that raw images in Klammer CR2 Format, cannot be directly sent from the following cameras to image.canon due to the fact that those cameras currently do not support the function to send raw images in Klammer CR2 Format via the Internet.
Also die folgenden Kameras können das eben nicht in CR2, also im RAW-Format hochladen, weil sie es nicht können.
Weil sie es nicht können. We hereby apologize and correct the information on this site that described all models can send all image format to image canon. So, die Liste. Die Liste.
Die willst du jetzt aber nicht komplett vorlesen. Was ist denn das?
Die das nicht können, ist die 5D Mark IV, 6D Mark II, 6D, 80D, 70D, 77D, Rebel T7i, Rebel T7, Rebel T6s, Rebel T6i, Rebel T6, Rebel SL2, 200D, 800D, 750D, 760D, 1300D, 1500D und die 2000D. Das sind 19 Kameramodelle, die alle einigermaßen aktuell sind. Und ich bin einigermaßen sprachlos.
Wobei ich jetzt nachgucken müsste, diese ganzen Rebels, das sind ja wieder Auslandsbezeichnungen. Ja, die heißen hier anders.
Das sind Ami-Bezeichnungen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Dubletten hier sind.
Es ist mir egal. Es ist wirklich zum
Was ist denn
Weinen. Es ist wirklich zum Weinen. Weil das alles aktuelle Kameras sind, bei denen du dieses Feature eigentlich haben möchtest.
Also eine T6 ist eine 1300D. Also es sind Dubletten drin, also es sind nicht 19, sondern wahrscheinlich 10 Kameramodule oder so.
Schlimm genug.
Aber schlimm genug.
Ja, David sagt, seine 5D Mark III hätte er nicht gehört. Nee, die ist nicht auf der Liste, aber die Mark IV ist auf der Liste.
Aber die 5D Mark III hat wahrscheinlich kein Wi-Fi, oder?
Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Stimmt, ich glaube, die hat kein Wi-Fi, dann ist es schon wieder irgendwie anders. Also aber das steht nur auf der News-Seite.
Das wäre ja schön, wenn man sowas nochmal in die Anleitung bringt oder wenigstens in die FAQ oder so.
Korrekt. Korrekt. Ja, Bernd sagt, mit der EOS-R ging das ohne Probleme. Ja, die ist auch nicht auf der Liste.
Ja. Die ist ja auch ein Tacken neuer noch schon wieder, ne?
Ich krieg trotzdem die Krise, weil.
Aber JPEG kannst du hochladen.
Ja, aber.
In voller Auflösung.
Ist mir doch egal. Ich will meine RAWs, ich will das Ganze als Transfer nach Lightroom verwenden.
Ja, du siehst schon, worauf das hinausläuft, ne? Du brauchst einen schnelleren Mac für das Videostreaming und eine aktuelle Kamera. Am besten wartest du jetzt auf die R5 oder die R6.
Mhm.
Und dann geht's ab.
Ich brauche auch einen Geldscheißer.
Hast ja, du gut, sowas? Jetzt.
Also gut, Kleinigkeiten, genau.
So, Geld.
Gory Details braucht doch kein Mensch.
Über Dinge, die man nicht hat, muss man auch nicht reden. Ne?
Eben, gut. Dann lassen wir das doch. Ich kann jetzt gerade nicht über neue Rechner reden. Und mir deshalb eine neue Kamera zu kaufen? Nee, sorry. Liebe Firma Canon, bessert doch da mal bitte nach. Nee, also
Da findet man auch eine andere Lösung dafür, ganz ehrlich.
Naja, ich meine, das ist auch nicht wirklich ein echtes Problem, was ich hatte, aber es wäre schon nett. Wäre schon echt nett.
Das ist so ein bisschen erst anfixen und dann zurückziehen, ne? So.
Ja, und vor allem haben sie ihre Website nicht. Ich muss mal schauen, nicht, dass ich jetzt lüge, aber
es ist schade.
Es ist halt echt
Canon. Schade. Ich möchte es nur mal schauen. Jetzt frage ich mich natürlich.
Features.
Ist das eine Sache, die
immer noch drin?
Könnten sie das mit einer Firmware lösen? Weil das scheint ja dann daran zu liegen, dass die Kamera selbst nicht in der Lage ist, das RAW über das Wi-Fi dann irgendwo hinzuschieben.
Das ist ein Firmware-Update, aber die werden doch jetzt nicht für 10 Kameramodelle deshalb ein Firmware-Update nachschieben. Glaubst du doch nicht selber?
Ich glaube das nicht, aber cool wäre es schon. Also wenn man jetzt so eine Funktionalität da schon groß ankündigt.
Naja, die Frage ist, wie groß? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin. Wie bin ich denn eigentlich drauf gekommen?
Es ist halt
vor einem Monat frisch angekündigt.
Wenn ich jetzt überlege, was wir ja auch für Probleme mit diesem Webcam-Software-Ding haben, dass die eine Kamera mehr croppt als die andere und die eine geht besser als die andere
und so weiter.
Wenn man sich das vor Augen führt, dann ist das vielleicht ja auch schon wieder ein Grund, warum das mit diesen Kameras nicht geht. Wahrscheinlich sagen da auch die Entwickler, ja, theoretisch können wir das in die Firmware schon reinmachen, aber bei der Kamera geht das dann nur, wenn die Einstellung sowieso noch gesetzt ist, weil sonst beißt sich die Funktion mit X und die mit Y oder da geht nur ein gecropptes und da geht nur das S-RAW oder da geht das S-RAW nicht. Also wer weiß, ich meine, das ist ja schon so, dass diese Dinger da auch ja mit wenig Speicher programmiert werden und ein bisschen auf die Kante gehen. Man hat ja mit dieser, wie heißt diese Lantern-Dingens-Software da, die du auch mal ausprobiert hast in der Canon, wie heißt das?
Magic Lantern.
Die Magic Lantern, genau, die hat ja nochmal gezeigt, was man da alles mit der CPU in diesen Kameras noch so rausholen kann, wenn man da ein bisschen anders programmiert. Ist natürlich die Frage, wie weit Canon da gehen kann und möchte.
Ja, aber dann dürfen sie nicht so ein Produkt ankündigen. Also ich finde es halt interessant, weißt du, ich meine, ich habe selber mal in einer großen Firma gearbeitet, da hast du ein Produkt und dann gibt es dafür einen Produktmanager. Das ist jemand, der so, bevor sowas losgeht, dann zumindest mal mit den entsprechenden Stellen reden muss.
Produktmanager gibt es immer.
Und ja, und der hat eben eine Verantwortung. Der muss halt gucken, ob der in irgendeiner Form, ob das so implementierbar ist, ob das so in die Strategie passt und. Hm. Und ich glaube, dass hier jemand seinen Job nicht gemacht hat.
Auf der anderen Seite gibt es neben dem Produktmanager auch immer noch ein Marketing. Und das kann durchaus so laufen, dass das Marketing dann den Produktmanager fragt, was können wir denn da reinschreiben? Und dann sagt der Produktmanager, da kannst du reinschreiben, dass das auf folgenden aktuellen Kameramodellen ohne Einschränkungen läuft und auf folgenden mittelalten Kameramodellen mit Einschränkungen und auf alten Kameras ab ja sowieso nicht mehr. Und dann sagt das Marketing, Whitespace, Webseite, ach komm, schreib All Cameras Sternchen. Und dann steht das irgendwo. Machen wir später. Dann sagt das Marketing, also alle Kameras, die hier bei mir auf dem Schreibtisch liegen, funktionieren. Man weiß es nicht, man weiß. Vielleicht arbeitet jemand von euch ja bei Canon, ich glaube es nicht, aber vielleicht kennt jemand ja von euch jemand, der da bei Canon arbeitet, der das mal erklären kann. Wir wollen es ja gar nicht in der Luft zerreißen, wir wollen es ja nur verstehen.
Also, ja, und ich hätte mich halt gefreut, wenn ich da jetzt nicht irgendwie 2 Stunden verschwendet hätte, nur um dann zufällig an der richtigen Stelle nachzuschauen, wo es steht, und sonst steht es nirgends. Also das ist einfach so, das sind so ein paar Basics, Kommunikation ist schwer, ich weiß, aber das hat mich schon ziemlich genervt, muss ich sagen, dass ich da irgendwo ein paar Stunden verplempert habe dafür. Fand ich nicht okay. Gut. Nun gut, lass uns über schöne Dinge
reden. Genau, lass uns mal was Schönes angucken.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und wenn ihr da was bestellt, dann denkt dran, immer Happy Shooting 2020 in den Gutschein, in das Feld für den Gutscheincode zu tun. Weil dann gibt's 5%. Zum Beispiel auf die L-Winkel von Three-Legged Thing. Das hatten wir schon mal.
Ja, hatten wir verschiedene Versionen schon hier. Mhm.
Genau, aber das Sortiment ist mittlerweile schon recht, richtig gut gewachsen. Also L-Winkel gibt's dann doch eine Menge. Also zum Beispiel den QR11, das ist eine Einsteiger-Variante. Da kannst du nicht sehr viel verstellen. Gibt's in verschiedenen Größen, auch für Vollformatkameras. Dann gibt es Elli, das war, glaube ich, das erste, oder?
Das Ding Elli? War relativ cool, ja. Da kannst
das
du
ist nicht universeller,
das wie weit der Winkel von der Bodenplatte weg ist. Das heißt, man kann genau. Das an verschiedene Breiten anpassen, und du kannst den Winkel, der also da 90 Grad weggeht, den kann man auch noch in 4 verschiedene Richtungen montieren, damit du halt das so eine Aussparung, so eine Kerbe da dran, die dann eben dabei hilft, irgendwelche Klappendeckel aufzumachen oder Kabelführungen noch zugänglich zu haben und sowas. Das ist ganz pfiffig gemacht.
Genau, also das kannst du horizontal in der Länge verstellen. Es gibt auch eine kurze Version für kleinere Kameras oder die Peak Design Version mit dem die kompatibel ist mit dem Capture Clip. Dann gibt's das Zeiler, keine Ahnung.
Das kenne ich noch nicht. Was ist das?
Hat eine spezielle Geometrie für den Nikon Z50, ne, weil die wohl Schwierigkeiten hatte damit. Auch das gibt's als Peak Design Version mit kompatiblem Capture Clip. Und da gibt's das Zelda. Auch das ist eine angepasste Geometrie, und zwar für Nikon Z6 und Z7.
Ah, ganz aktuell. Okay, ich sehe, die sind dann aus einem Stück hier. Kann das sein? Nee, kann man auch
das abnehmen. Mal kurz
ist nur eine öffnen, andere Geometrie,
kann man auch abnehmen. Oder? Ja, das ist, also wie gesagt, passt halt dann an die Kameras. Hat halt wahrscheinlich das universelle Ding nicht so an alles 100% angepasst. Aber dafür gibt's jetzt eben Zeiler und Zelda und für alle anderen Elli und QR11. Ja,
hat Moni nicht eine Z?
Hat sie, aber sie hat keinen L-Winkel.
Ja, dann müssen sie uns mal eins zum Testen schicken, dann können wir den mal ausprobieren in der Z.
Cool. Genau, also ist auf jeden Fall ganz schön umfangreich mittlerweile geworden. Schaut's euch mal an. So ein L-Winkel ist ja praktisch, wenn man die Kamera tatsächlich mal hochkant oder waagrecht aufs Stativ tun möchte, weil das ist im Prinzip ein AK-Swiss-kompatibler Winkel, der dann entsprechend ranpasst.
Was ich übrigens gerade sehe bei dem Zelda für die Z, die gibt's ja auch in Grau. Aber ich persönlich mag ja dieses Kupferfarben, dieses Orange. Also Three-Legged Things verbinde ich immer mit etwas farbenfroher, weißt du? Auch das Stativ hat ja diese kupferfarbenen Zwischenringe und so. Ich finde das total schick. Ich mag sowas.
Ich persönlich würde lieber die Space Gray Version. Grau heißt sie.
Du würdest das Graue nehmen,
okay. Ja.
Ja, siehst du, gibt's doch schon für 2 Klientelen passende L-Winkel. Leute, kauft mehr L-Winkel in Kupfer mit dem Gutscheincode HappyShooting2020, ne?
Genau, und übrigens haben die Modelle freien Zugriff auf Akku, auf Speicherkarte, auf Display und natürlich auf alle Anschlüsse.
Das ist genau, sind die Aussparungen
wichtig
sind
entsprechend zu erwähnen.
Da, ja.
Genau. Ja, also haut rein, wie gesagt, HappyShooting2020 bei enjoyercamera.com, und wir sagen vielen herzlichen Dank.
Na super. Ja. Du hattest gesagt, du hast noch, ich sprach von Webcam und du sagtest, du hast da noch einen.
Gerade übrigens im Slack hat Moni sich beschwert, so arbeitet das Marketing nicht. Und dann sagt der Bernd, nichts gegen Produktmanager. Also ich glaube, ich habe jetzt allen auf die Füße getreten. Macht das im Slack untereinander aus. Ha, gut, nochmal Kanon. Sorry, wir kommen nicht von Kanon weg, aber es geht nochmal kurz zurück auf das EOS Webcam Utility.
Ja, also die Kamera quasi direkt per USB anschließen und als Webcam benutzen, ohne irgendwelche HDMI-Umwege.
Genau, das ist ja nach wie vor ein Windows-Produkt und sie haben zwar irgendwo in diesem Forum, in diesem Support-Forum, hat zwischendurch einmal einer der Admins gesagt, sie würden an einer Mac-Version arbeiten. Das ist aber, glaube ich, das einzige Mal, dass ich davon gehört habe. Gut. Das ist auf jeden Fall immer noch so, das ist immer noch Beta, das tut nicht für alle, für manche tut es ganz toll, also muss man natürlich auch sagen, es gibt einige, die sagen, ich habe das angeschaltet und es tut und ich kann die Kamera jetzt als Webcam verwenden.
Perfekt.
Aber nach wie vor greift er halt einen USB-Stream ab, der, ich glaube, ursprünglich einfach mal für die Fernsteuerung der Kamera gedacht war und nicht als hochqualitative Webcam-Output.
Also für Tethering halt war das bestimmt mal gedacht. Ne?
Richtig, und entsprechend ist das halt nicht immer volle HD-Auflösung und hat mal manchmal eine kleinere Auflösung oder sogar schwarze Balken am Rand. Nicht immer die volle Framerate. Also ich habe da verschiedene Sachen gelesen. Es ist also nicht jetzt so die Full HD, aber es ist trotzdem besser als so manche Webcam, weil du hast halt damit Zugriff auf einen großen Sensor und das ist ja schon mal ganz cool. Ich bin dann mal so ein bisschen gucken gegangen, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt, da drum rumzuarbeiten und nichts, was nicht von Canon kommt, zu verwenden.
Ja,
da gibt sowas. Es tatsächlich. Zum Beispiel für Windows gibt es ein Utility, das kostet $50 oder $60, gibt es zwei Versionen davon. Das heißt SparkoCam. Ich habe es nicht getestet, aber das sieht zumindest mal nicht schlecht aus, bietet genau dieses Feature, wie gesagt, nur unter Windows, die DSLR oder viele andere Kameras eben auch als Webcam zu verwenden per USB. Da sind dann auch noch so andere Features drin, wie so ein bisschen Compositing, Greenscreen, also kannst den Hintergrund, wenn du ein grünes Tuch hinten dranhängst, kannst du das wegrechnen lassen und dann durch was anderes ersetzen, kannst dich von Eiffelturm setzen oder so. Da ist Desktop-Streaming drin, also du kannst deinen Desktop mit reinnehmen, wenn du den anderen zeigen möchtest. Da gibt es auch so Face-Accessories, also Brillen, Hüte und Zeug, Bärte zum virtuellen Ankleben, warum nicht? Ja. Und es bindet sich im System als virtuelle Webcam ein.
Ja.
Also
es ist ein Stück Software, ein Treiber, der dann halt läuft.
Ganz genau. Kann auch Video aufnehmen, kann auch so Split-Webcam-Video machen. Das heißt, du kannst diese Webcam dann mit mehreren Programmen parallel gleichzeitig verwenden. Mhm. Und gibt's eine Liste von unterstützten Kameras, die ist ziemlich umfangreich. Also viele von Canon, viele von Nikon zumindest sind da drin. Vielleicht kennt's ja jemand, ne? Vielleicht hat's ja mal jemand getestet, würde mich interessieren.
Also hier und kein Windows, dann, können wir da nicht testen.
Tja, will ich auch nicht. dann bin ich aber noch über was anderes gestolpert. Da bin ich jetzt nur so halbtief eingestiegen, aber finde ich ganz interessant, weil es gibt auf dem Mac ein ganzes Universum von Apps, die untereinander Video tauschen können, über das sogenannte Siphon-System. Also nicht Seifen wie die Dinger zum Händewaschen, sondern Siphon wie der Siphon. SYPHON heißt das System. Und das ist ein Open Source System. Und dieses das Ding funktioniert so, dass quasi manche Programme das einbinden können, um ein Siphon Server zu werden, also sprich, um Bilder zu liefern. Und andere Programme wieder können das einbinden, um dann zum Siphon Client zu werden, also um angebotene Videostreams zu verwenden. Das Ganze kommt aus dem Bereich des VJing, also Video-Jockeying, also so Live-Video zu Veranstaltungen zu machen. Und da gibt es, wie gesagt, einen ganzen Haufen von Programmen, mit denen man irgendwelche bunten, zappelnden Grafiken zum Rhythmus der Musik und so machen kann, die dieses Ding unterstützen. Also die Cyphen sprechen. Das ist so virtuelles Videomixing, so ähnlich wie wir hier virtuelles Audio-Routing machen. Ist das quasi virtuelles Video-Routing. Ja, dann gibt es eine Software, die heißt Camera Live. Das ist ein Cyphen-Server, das ist auf GitHub, also auch Open Source. Also man muss schon so ein bisschen tolerant sein gegenüber sich solche Sachen zu installieren. Und
ist keine Einklicklösung.
Ja, und man muss dann vor allem auch irgendwie sagen, lieber Rechner, du darfst erst mit Admin-Rechten installieren und so weiter. Also es ist alles so ein bisschen es kann einem so ein bisschen Angst machen, aber das ist bei Open Source ganz oft so. Aber du kannst damit mit Camera Live tatsächlich Canon-Kameras per USB zu Cyphen-Quellen machen.
Okay.
Also ich habe das tatsächlich hier unter digitalen Quarantänebedingungen quasi mal getestet. Und das tut. Also du hast hier dieses Cyphen-Ding laufen und dann hängst du per USB deine Canon, also hier meine 5D Mark IV und meine 7D Mark II, beide funktionieren. Und dann sagt er, oh, ich habe eine Canon-Kamera gefunden. Da macht es Klick und der Live-View geht an und es purzelt Video raus.
Das ist ja mal interessant.
Ja, jetzt brauchst du natürlich einen Cyphen.
Das gibt es jetzt ja wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern. Also
nee, das ist auch so ein, wie gesagt, so ein ganzes Universum, was da seit geraumer Zeit sich entwickelt und das so ein bisschen im Dunkeln. Also ist mir tatsächlich vorher nicht, ich habe Cyphen mal gelesen, weil es als OBS, als Quelle angegeben wird, aber hab da nie wirklich reingeguckt, was das ist. Gut, und jetzt brauchst du natürlich einen entsprechenden Client, also jemanden, der das empfängt, dieses Videosignal, und dann da irgendwas damit macht. Das eine wäre OBS. OBS kennen alle, die mal so ein bisschen Video-Switching machen wollen per Software. Das ist auch ein Open-Source-Projekt, mit dem man eben so zwischen Kameras hin und her schalten kann und die auf dem Bildschirm irgendwie platzieren kann. Und das dann zum Beispiel nach YouTube streamen kann. Das Ganze eben auf dem Rechner ohne zusätzliche Hardware. Leider ist aber OBS keine virtuelle Webcam auf dem Mac.
Nee, das
also,
ist
es kann quasi das Bild nicht als Webcam zur Verfügung stellen.
Ist mehr so eine Schaltzentrale und die kann halt streamen oder aufnehmen.
Genau, du kannst aufnehmen oder eben auf Twitch oder YouTube oder sonst was.
Die aktuelle Version unter Windows fungiert auch als virtuelle Kamera. Da haben sie vor kurzem irgendwas eingebaut.
Nur wenn du das Virtual Cam Plugin installierst,
Plugin-Architektur.
Okay. Aber auf Mac gibt's da nichts und es gibt auch keine Bestrebungen.
Ja, Bestrebungen ja, schon. Das Problem bei OBS ist, dass es wohl nur einen aktiven Mac-Entwickler gibt, der da wirklich Ahnung von hat. Und der ist halt ausgelastet auch noch mit anderen Dingen und der müsste sich in diese Thematik mal einlesen. Ich hatte da so einen Thread verfolgt, wo mal einer rausgeguckt hat, wie diese API-Schnittstelle ist auf dem Mac, aber da gibt's nichts Fertiges bisher.
Na gut, also auf jeden Fall, OBS ist zumindest, wenn man streamen möchte, was, aber man kann es nicht als Webcam verwenden. Es gibt noch ein anderes Ding und das spricht auch Cyphen, das heißt CamTwist. CamTwist gibt es schon lange, auch die Software sieht ein bisschen altbacken aus, aber ist tatsächlich zumindest jetzt in der aktuellen Version noch lauffähig. Ich weiß nicht, ob die noch groß weiterentwickelt wird. Das ganze Ding heißt CamTwist Studio. Macht sowas Ähnliches wie OBS. Also du kannst da jetzt auch irgendwie mehrere Kameras switchen und kannst so Effekte reinbasteln und so Zeug. Also auch so Greenscreen machen und so weiter. Hat eben auch einen Streaming-Encoder. Also du kannst damit auch gleich nach YouTube streamen. Und es stellt dem System eine virtuelle Webcam zur Verfügung.
Ja, also das will man ja so haben für die verschiedensten Online-Meeting-Programme.
Genau. Und dann könnte man, also wenn man jetzt tatsächlich diese Umwege gehen möchte, einmal mit Camera Live sich die Canon-Kamera ins System zu holen und dann per CamTwist das wieder reinzuladen, also den Siphon-Stream sich zu holen und von dort aus dann, das wird eine zur virtuellen Webcam und die dann mit Zoom, Skype und Co. irgendwie abzugreifen, das scheint wohl zu gehen.
Ja gut, das sind erstmal zwei Programme, die da laufen. Wenn das von der Performance auf dem Rechner klappt, das käme jetzt ja auf den Versuch an, ne?
Das wäre jetzt einfach mal ein Versuch wert. Also ich hab mit dem Camera Live, ich habe dann das CamTwist nicht probiert, weil ich es gerade echt nicht brauche, weil ich mache das über eine HDMI-Lösung. Aber ich habe das mit der 5D Mark IV mal getestet und da kam 960 mal 640 Pixel raus, also keine Full-HD-Auflösung, noch nicht mal die kleine 27p-Auflösung. Und das Ganze bei ungefähr 20 Frames pro Sekunde. Also mehr habe ich nicht bei rausbekommen. Aber ja. Immerhin.
Ja.
Nun ja, dann gibt es noch...
Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass es, also wenn die Kamera einen HDMI-Ausgang hat, dann gibt es für, weiß ich nicht, roundabout 100 Euro auch einen USB-Stick mit einem HDMI-Eingang und dann hat man das auch alles gelöst, ne?
Das ist jetzt genau das nächste Ding. Also es gibt natürlich auch softwaremäßig so diverse Pro-Lösungen. Da wäre zum Beispiel Wirecast Studio, da zahlst du aber $600 aufwärts.
Ja, das macht aber noch ein bisschen mehr, ne?
Aber das supportet auch Siphon. Also damit kannst du tatsächlich, könntest dann auch upgraden auf Hardware und so weiter. Aber das ist tatsächlich der völlige Overkill. Oder man macht es halt so wie, wie es jetzt dann doch einige machen. So eine Kamera hat heute in der Regel auch irgendwo einen HDMI-Ausgang. Und bei vielen dieser Kameras kannst du den HDMI oder bei einigen dieser Kameras kannst du den HDMI auch tatsächlich clean schalten. Das heißt, so laufen lassen, dass A, die Kamera nicht nach 5 Minuten Auto-Shutdown macht und B, dass die Screen-Elemente auf dem HDMI nicht rauskommen. Das ist quasi Voraussetzung dafür. Und dann nimmt man einen Konverter. Da wäre zum Beispiel von Elgato der Camlink. Der hat auf der einen Seite, das sieht aus wie so ein großer Flash-Speicher. Der hat auf der einen Seite einen USB-Stecker und auf der anderen Seite einen HDMI-Eingang und der konvertiert dann quasi das HDMI-Signal nach USB und das wird dann im Rechner wieder als Webcam erkannt. Wie gesagt, 130 Euro. Ja, ist für mich momentan die sauberere Lösung, weil es eine Hardware ist, die dann quasi für den Rechner wirklich wie eine Webcam aussieht. Und ist gerade ein bisschen, genau, David schreibt, genauso vergriffen wie Klopapier oder Hefe. Ja, ist es tatsächlich vergriffen, aber man muss einfach mal jeden Tag gucken. Viele der Händler sagen, wir kriegen es in 2 bis 5 Wochen. Ich habe es tatsächlich...
Du hast einfach nachgeguckt bei Elgato, hast gesagt, da ist es ja, hast bestellt, nach 5 Tagen war da. Ich habe dir vor der Aufnahme gesagt, ich wollte im April das bestellen und ist nicht lieferbar gewesen, also mit super langen Lieferzeiten, also wir reden da von Monaten. Und ich dachte, wo hast du den gekriegt? Und da wolltest du mir es nicht glauben, hast nochmal auf die Seite geguckt, zack, nicht mehr vorrätig. Also du hast wahrscheinlich genau den einen bekommen, der aus China gekommen ist oder so.
Also ich
man muss wirklich jeden Tag in die Stores gucken.
Das würde ich sagen, vor allem bei Elgato selber. Ich vermute mal, wenn jemand beliefert wird, dann die, das Ding wird halt gerade von vielen. Also das funktioniert halt einfach und viele wollen genau das und ich würde da tatsächlich jeden Tag in den Store gucken auf elgato.de.com. Da gibt's das und irgendwann gibt's es wieder und dann halt schnell bestellen. So ich habe zufällig halt Glück gehabt, ja.
Ja, bei mir tut's eine Mira-Box, um ein alternatives Produkt zu nennen. Das läuft auch. Du hattest auch eine Mira-Box, aber wie wir festgestellt haben, eine andere Mira-Box. Da gibt es verschiedene Modelle davon. Und deine war nach 2 Stunden Nutzung. Kaputt, ja, also 2 Tage und insgesamt 2 Stunden Nutzung war sie bei dir abgeraucht. Ja. Meine tut hier noch. Aber wird jetzt auch nicht jeden Tag genutzt. Also von daher.
Na gut, also es gibt halt Möglichkeiten. Und bevor man da jetzt irgendwie Software für 50 und dann nochmal Software für 30 und so draufwirft, da ist man relativ schnell auch schon bei den Summen, die man für sowas.
Also ich denke, diese Siphon-Dinger, die sollten wir mal verlinken. Weil wenn man jetzt wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Camera Live vielleicht und ein Cam Twist, wenn das beides zusammen noch performant auf einer Maschine läuft und man hat dann quasi eine virtuelle Webcam daraus gemacht, dann kann das eine Lösung sein, bis denn vielleicht so eine Lieferung von so einem HDMI-Adapter in den nächsten 6 Wochen vielleicht irgendwann mal eintrudelt, oder? Aber jetzt $600 für eine Software würde ich wahrscheinlich nicht investieren, dann lieber in Hardware.
Nee, würde ich auch nicht machen. Vor allem ist ja sowohl dieses Camera Live, was Syphon, also man muss Syphon nicht installieren, das ist quasi Teil von Camera Live. Mhm. Und das CamTwist kostet, glaube ich, nichts. Also das wäre die Gratislösung. Und vielleicht tut die. Die einzigen Kosten, die möglicherweise dann auftauchen, ist die Kamera, die muss natürlich auch Strom haben. Und so eine Batterie, die ist halt dann irgendwann mal leer, vor allem, weil die Kamera dann in der Regel im Videomodus läuft. Also kannst du nach einer Stunde oder so wahrscheinlich, genau, ist halt plötzlich zack weg. Da gibt es auch eine Möglichkeit, und zwar gibt es sogenannte Batterie, man kann suchen nach Dummy-Batterie oder nach Batteriekuppler. Und das sind ja Batterien, die aber auf der einen Seite eben Kontakt und auf der anderen ein Kabel haben, und am Ende des Kabels ist ein Netzteil. Und damit kann man dann so eine Kamera auch mal längerfristig betreiben. Und kommt so preislich auch auf 30 bis 50 Euro, habe ich gesehen.
Ja, je nach Modell, das schwankt ein bisschen.
Mhm. Genau.
Ja. Das brauchst du halt, also wenn du wirklich mehrmals am Tag längere Sessions hast. Wenn du jetzt aber irgendwie einmal am Tag ein Meeting von, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten oder sowas hast,
dann geht das
dann
auch
mit läuft Batterie, das auch mit dem Akku. Gar kein Problem.
Genau.
Wenn er denn
und was man suchen und was man suchen möchte, wenn man jetzt irgendwie versucht, für seine Kamera so ein HDMI-Output clean zu kriegen, also ohne Bildschirmelemente, das ist dann das Stichwort clean HDMI mit entsprechendem Kameratypen in der Suchmaschine, und dann gibt es für einige Kameras gibt es dann Anleitungen. Hm.
Übrigens, wenn selbst auf Clean-Stellung nicht ganz clean HDMI-Signal rauskommt, also sprich irgendwo links oder rechts oben noch so ein Akku-Anzeige mit drinne ist, dann gibt es wiederum in manchen Programmen zumindest die Möglichkeit, das Videobild ein bisschen zu zoomen. Also das ist dann auch noch eine Variante. Also
croppen quasi.
Genau, dann kannst du im Zuspieler entweder croppen, also wenn die Software, die das Videosignal abgreift, wenn die selbst croppen kann, ne, also OBS zum Beispiel kann sowas. Aber ich habe das auch schon gesehen bei Meeting-Tools, dass du dann die Kamera einstellen kannst und kannst da ein bisschen reinzoomen. Das haben sie wohl gemacht, weil viele Webcams sehr weitwinklig sind und man möchte jetzt aber nicht den ganzen Raum haben, sondern nur sich selbst. Dann kann man so ein bisschen croppen, aber das ist jetzt abhängig von der Meeting-Software, die ihr benutzt. Aber das ist dann vielleicht auch noch eine Alternative, da muss man nicht verzweifeln.
Du kannst natürlich auch ganz einfach, also wenn du sowas wie CamTwist verwendest oder OBS, die machen Compositing, das heißt, du kannst tatsächlich so oben zum Beispiel ein Bild drüber legen, also könntest da jetzt ein Logo über das blinkende Batteriesymbol drüber tun. Wäre gar kein Problem.
Unten noch ein Lower Thirds mit irgendwie lustigen Bildunterschriften, die gerade passend zum Gespräch passen. Könnt ihr die Kollegen dann wahnsinnig machen.
Das ist an der Kreativität überhaupt keine Grenze mehr gesetzt. Also es gibt Möglichkeiten, vielleicht habt ihr jetzt so ein bisschen die Bastellust bekommen, macht ruhig mal, und wenn ihr irgendwie ein tolles Setup gebastelt habt, dann erzählt uns davon.
Ja, schildert das gerne mal. Das finde ich cool, ja. Mhm.
Tja, wir werden noch alle zu Videoprofis.
Na klar.
Alle.
Demnächst Happy Shooting, der Videopodcast.
Du versprich bitte nichts.
War auch nicht versprochen, war höchstens versprochen. Photoshop macht Probleme unter macOS Catalina.
Wer benutzt denn noch Photoshop?
Das derzeit aktuelle Betriebssystem auf dem Mac ist Catalina. Und wer da Photoshop benutzt, das sind durchaus viele Leute, könnte in ein Problem laufen, wie ich gelesen habe. Ich habe es nicht selbst nachvollziehen können, weil ich schon länger kein Photoshop mehr installiert habe. Aber es äußert sich so, dass du diesen Beachball, also diesen Wartezeiger unter Apple, dass du den bei jeder Aktion sekundenlang siehst. Also du willst irgendetwas machen, eine Ebene anlegen, du willst einen Strich ziehen, du willst irgendwas markieren, und jedes Mal hast du sekundenlang diesen Wartemauszeiger. Das ist
mein
natürlich
Freund
lästig.
Der Beachball. Yes.
Ja, das kannst du natürlich vergessen. Da kannst du natürlich nicht mit arbeiten. Das Problem haben nun nicht alle, aber viele. Und solltet ihr das Problem auch haben, da gibt es von Adobe eine temporäre Lösung zumindest. Natürlich arbeitet man auch an der richtigen Lösung, aber die temporäre Lösung, wenn ihr schnell weiterkommen wollt, in Photoshop die Einstellungen zurücksetzen. Das kann man schon mal machen. Das Problem ist natürlich, dass sämtliche Anpassungen, die ihr gemacht habt, auch verloren gehen. Also wenn ihr eine bestimmte Anordnung von Paletten und Fenstern und eigene Shortcuts und was weiß ich habt, das ist dann natürlich auch weg. Also das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Aber wenn man die Einstellung zurücksetzt, dann soll es erstmal wieder gehen, bis es wieder nicht mehr geht, und dann hilft Einstellung zurücksetzen. Also ich vermute, da wird irgendwas zerschrottet. Adobe ist wohl schon dran an der Lösung, da soll ein Update kommen. Meines Wissens ist bisher noch keins da. Ja, ist die Frage, woran das liegt. Und dann gibt es aber noch einen User, das habe ich gesehen in einem Kommentar, wo ich, also im Blog, das habe ich auf ifun.de gefunden, das Thema. Und den Beitrag sollten wir mal verlinken, denn dort gibt es einen User, der hat ein Tool von Adobe laufen lassen, was eigentlich ein Fix ist für einen Crash, der durch den Font Manager oder ein Font Manager Crash, der verursacht wird, ich vermute durch irgendeinen Konfigurationsbug. Und der hat dieses Tool laufen lassen, das ist dann bei Adobe.com verlinkt, findet man, wenn man nach Font Manager Crash sucht. Und er sagt, das Tool hat er laufen lassen und dann war dieses Photoshop Beachball Problem auch gelöst bei ihm. Ob das jetzt dauerhaft gelöst ist, weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist das eine Option als Alternative zum Einstellung zurücksetzen.
Also Kai schlägt im Chat vor, die Temporärlösung wäre Affinity Photo benutzen, und ich bin 100% seiner Meinung.
Als Alternative nennen. Also man kann natürlich Affinity Photo sich mal installieren. Das ist eine Testversion auch. Schaut mal, ob ihr damit klarkommt. Das ist eine sehr, sehr neue Software von Serif und eine sehr gute Software, wie ich finde. Die gibt es für Windows, die gibt es für Mac, die läuft auch unter iOS. Gibt es auch eine Version davon. Die kostet, wo liegen sie ungefähr? Zwischen 50 und 80 Euro, je nach Angebot gerade. Also relativ günstig. Kann verdammt viel. Also für viele wird das ein 100%iger Photoshop-Ersatz sein, da bin ich von überzeugt. Es kann aber nicht alles, was Photoshop kann. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Da ist Photoshop schon relativ mächtig, aber die gibt es ja auch schon irgendwie, wie lange? 30 Jahre oder so? Sehr lange jedenfalls. Aber schaut also euch das mal an.
Ich bin echt froh, wenn ich Adobe nicht mehr auf dem System, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt meinen Rechner neu installiert, also sprich wirklich von Grund auf neu hochgezogen, ohne vom alten einfach rüber zu kopieren, und dabei dann auch tatsächlich mal wieder ganz deutlich gesehen, an welchen Stellen sich die Creative Cloud wo ins System eingräbt und reinbeißt. Und das ist unglaublich.
Das ist sehr
tief. Wie viel Zeug da im Hintergrund läuft, an wie vielen Stellen irgendwelche Launch Agents und Launch Demons und sonst was drin sind, die notwendig sind, dass das gesamte System läuft. Da kommt natürlich die ganze DRM-Geschichte kommt da mit dazu und.
Das war schon bei Lightroom so.
Ja, ich weiß, aber das wurde mir jetzt nochmal richtig bewusst, weil ich diesmal tatsächlich sehr genau geguckt habe, was sich wo im System wie installiert. Und ich, ja, es ist eine Krake. Ja,
also ich warte nur auf einen wirklich für mich guten Ersatz für Lightroom. Dann wäre ich dann tatsächlich Adobe frei an dieser Stelle. Aber bis dahin nutze ich das. Ich bin mit Lightroom Classic eigentlich ganz zufrieden. Da habe ich jetzt halt eben das Abo laufen. In den Apfel beiße ich jetzt. Und vielleicht freue ich mich sogar noch, dass ich das habe, weil, wie gesagt, ich kenne keine Alternative. Und vor allen Dingen kenne ich keine Alternative, mit der ich am Desktop und vielleicht auch an einem iPad mal arbeiten könnte. Da gibt es ja die iPad-Version davon, die ich eigentlich ganz pfiffig finde. Hatte ich ja mal letztes Jahr bei den Klostergeistern ausprobieren können. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und ja, inzwischen habe ich wieder das Geld zusammengespart, dass es für ein iPad reichen könnte. Und ich hätte schon Bock, weißt du, dann das Shooting zu importieren, das Shooting dann zu synchronisieren über die Creative Cloud und dann auf dem Sofa ohne Lüfter, weißt du, bisschen Bilder aussortieren, bearbeiten und so Zeug mit dem Pencil. Das ist schon sehr cool.
Ich habe ja jetzt den Affinity Designer entdeckt.
Ja, habe ich also auch. Ich habe sie alle drei hier.
Mhm. Ja, ja, ich auch, aber ich habe damit wenig gemacht bisher. Aber jetzt habe ich dann die Notwendigkeit gehabt, weil wofür ich früher Photoshop oft verwendet habe, waren so weniger dieses Bild bearbeiten, also hier Berge kräftiger machen, Himmel blauer, was weiß ich, sondern das ist eigentlich Lightroom-Aufgabe. Sondern ja, mal ein Bild irgendwie noch grafisch zu verändern, Text draufzulegen, solche Geschichten. Und das habe ich halt bisher immer mit Photoshop gemacht und bin dann jetzt eben auf dem Designer gelandet, weil A, macht er halt gute Sachen mit Vektoren und ist damit einfach dafür besser geeignet und B, integriert er dann diese Fotofunktion, also von Affinity Photos, so seamless, dass du einfach im Programm hin und her switchen kannst zwischen der Vektorbearbeitung und der Fotobearbeitung.
Also in diese also verschiedenen auf, Personas, dann, wo man dann umschaltet, ne?
Genau, also fällt dir da zum Beispiel mittendrin auf, dass dein, dass das Foto, was dann drunter ist, vielleicht, wenn der Text drauf liegt, dann noch ein bisschen kräftiger sein müsste. Und dann machst du halt Klick und dann bist du in dieser Fotopersona und dann packst du da noch irgendwie ein bisschen mehr Kontrast drauf und dann kannst du wieder zurückgehen und kannst wieder deine Vektoren weiter bearbeiten. Es ist sagenhaft gut integriert alles.
Ja, das dritte ist ja der Publisher, das Desktop-Publishing-Programm von denen, was auch extrem mächtig ist. Und da ist das, was du sagst, ist da auch drin. Also du bist dann im Desktop-Publishing und sagst, ah, jetzt müsste ich hier an dem Bild noch mal ein bisschen was retuschieren. Brauchst das Programm nicht wechseln, machst du direkt vor Ort.
Ja, schon und, schön, und schön ist, wenn du dann irgendwelche solche Exportgeschichten machen möchtest, dann kannst du das halt über diese sogenannten Artboards machen und dann kannst du die sogar kontinuierlich exportieren lassen. Also so, dass wenn du was veränderst, dass dann quasi das PNG, was hinten rausfällt, einfach hinten rausfällt. Automatisch, wenn du was veränderst.
Ja, ist schon ganz cool.
Solche Geschichten. Das ist, also ich bin wirklich, je mehr ich mich damit beschäftigt, umso mehr begeistert bin ich. Und
ja, es geht schon.
Ja, es muss eigentlich nur noch Lightroom ersetzt werden.
Es sind halt nicht diese aktuellen Photoshop-Funktionalitäten drin, dass du, was weiß ich, eine Gesichtserkennung hast und das Gesicht automatisch markiert wird oder dass du die Mimik leicht anpassen kannst oder dass automatisch du ein Objekt anklickst und das wird freigestellt und diese ganzen AI-Geschichten, die hast du jetzt halt bei Affinity Photo noch nicht.
Die brauche ich aber auch nicht. Ne?
Deswegen sage ich, es hängt immer davon ab, was man machen will. Der eine wird sagen, wie, das ist dann nicht mal ansatzweise ein Photoshop-Ersatz, da geht ja nicht mal 3D. Und der andere sagt, was will ich denn mit 3D? Ich habe hier ein paar Layer, ich will hier ein paar Bearbeitungen, ich will hier Kurven drüber legen und markieren und tun. Geht alles. Auch reparieren, also dieses inhaltsbasierte Füllen und so weiter, gibt's alles. Ja. Guckt's euch einfach mal an. Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Publisher. Werden wir nicht bezahlt, wir sind überzeugt.
Genau.
Coole Software.
So, ich habe ein Video gesehen. Mhm. Ein Video zum Thema goldener Schnitt. Oh, das ist ja so ein Thema, was immer, ja, ja, ich weiß, was ja immer wieder kommt, goldener Schnitt und das Universum und der Schönheit ist dadurch definiert und wenn man Fotos danach macht, dann sind die automatisch schöner als andere und so weiter.
Kannst du denn in einem Satz erklären, was der goldene Schnitt ist?
1,16. Eigentlich ist es ein Proportion zwischen Dingen. 1 zu 1,61.
Also so Diesel ist gerade günstiger als der goldene Schnitt.
Genau. Nee, 1,61 zu 1 ist der goldene Schnitt. Und da gibt es schöne Erklärungen dazu. Und das, ja, wie gesagt, es gibt viele, die das hochhalten, dass der goldene Schnitt so eine Definition von Schönheit wäre. Und es gibt aber auch eine Videoserie von einem Menschen, der heißt Joe und das Videoserie heißt Answers with Joe. Und der hat sich das mal ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht angeschaut und ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber er kommt zu dem Schluss, dass das vielleicht doch eher Wunschdenken ist, weil der Mensch eben ein Mustersucher ist und weil er versucht, Sinn in die Welt zu bringen durch Muster suchen, hat dann auch viele Beispiele, die da immer wieder hochgehalten werden dafür, dass der goldene Schnitt doch so wichtig ist. Was weiß ich, die Nautilus-Muschel, Nee, die hat dieses Seitenverhältnis leider nicht. Knapp daneben. Oder der Parthenon passt aber auch nicht. Passt schon relativ oft, passt vor allem auch in der Natur, weil es eben ganz viel mit der Art zu tun hat, wie Pflanzenwachstum funktioniert. Dann wird noch so ein viel hochgehaltenes Beispiel gebracht mit dem menschlichen Gesicht. Höhe geteilt durch Breite ist ungefähr der goldene Schnitt.
Ja, da gibt es aber viele verschiedene Gesichter, ne?
Natürlich, A ist das nie exakt. Und was ich ganz interessant finde, da wird jemand zitiert mit, das menschliche Gesicht bietet hunderte von Längenmaßen, die man miteinander ins Verhältnis setzen kann. Also man findet schon was, wenn man lang genug sucht. Und ja, dann die nächste Frage, warum passt das denn so oft in der Kunst? Ne? Schau doch mal die Kunst an. Das findest du den goldenen Schnitt überall? Naja, ist halt eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn jemand sagt, das ist toll, dann fangen auch Leute an, danach natürlich Kunst auszurichten.
Ja, also bei Kunst, das Argument kann man ja quasi gar nicht gelten lassen, weil das ist ja menschengemacht. Und der ist ja wie bei der Drittelregel, die ich ja gerne Drittelidee nenne. Ja, wenn man sich den irgendeinen gewählten Bildausschnitt, also meistens den Blick durch den Sucher, wenn man sich den gedanklich so in drei Kästen horizontal und drei Kästen vertikal aufteilt, also sprich Linien zieht wie bei so einem Tic-Tac-Toe-Spiel, dass man dann eben sein Motiv auf eine dieser Linien oder auf einen dieser Schnittpunkte legt, dann ist man auch schon verdammt nah dran an diesem goldenen Schnitt. Nicht exakt, ne, aber nah genug. Und ich nenne es ja immer nur Idee, weil man dann halt, ja, wenn man noch nicht so genau weiß, wie man sein Bild gestalten will, dann hat man zumindest mal eine Idee, woran man sich orientieren könnte. Und das ist auf jeden Fall schon mal besser, als das Gesicht genau in die Mitte zu nehmen, jedenfalls in den meisten Fällen.
Ich widerspreche.
Ja, und wenn du jetzt anfängst zu malen oder sowas, also auch früher schon, wenn die irgendwas gemalt haben, dann haben sie natürlich gesagt, was ist denn hier eine ästhetische Bildaufteilung? Und dann, ja, wird man sich sowas ausgedacht haben und dann macht man das halt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Gemälde so gemalt wurden, weil die Nautilusmuschel so gewachsen ist. Also das
ja, ist sie eben nicht.
Nee, die eben nicht.
Nautilusmuschel folgt dem goldenen Schnitt eben auch nicht.
Nee, also selten. Also es gibt bestimmt eine, die du finden wirst, die so gewachsen ist, aber.
Ja, wenn du Glück hast.
Die hat sich also Mühe gegeben dann.
Ich denke, Joe hat da zumindest in einigen Punkten sehr recht. Wir wünschen uns, dass es ein Regelwerk gibt und dass es gewisse Sachen sehr einfach macht, zum Beispiel Schönheit. Wenn man das in eine Formel packen könnte, dann wäre ja alles schön. Ja, dann wäre
ja gerade bei Gesichtern Grund, sagt man ja eher Symmetrie ist da eher linke Gesichtshälfte zu rechter Gesichtshälfte. Da sagt man eher, je symmetrischer das ist, desto schöner sei es. Andere sagen wieder, ja, aber es ist ja gerade die Nuance, die Abweichung, die das interessant macht. Jetzt die Frage, ob interessant auch schön ist. Sehr philosophisch eigentlich schon. Ne?
Also ich finde, das Video ist auf jeden Fall ansehenswert und man darf sich gerne seine eigene Meinung dazu machen. Aber ich glaube, er hat da schon in vielen Punkten ganz, ganz gut recht.
Der Holger sagt,
Holger bringt es auf eine ganz einfache Formel, genau.
Genau, er sagt, Schönheit definiert sich aus Hopfen plus Malz plus Wasser plus Hefe.
Gut. Hm. Kommen wir zur Nerd-Ecke.
Man kann die Hefe auch weglassen, das Ganze brennen, das wird auch schön goldig. Ach, Nerd-Ecke. Ach ja, 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 ja. Weiter Winkel. Ja. Der Daniel hat was geschrieben. Hi Boris und Chris, gerade bin ich auf diesen Artikel gestoßen, der euch interessieren könnte. Interessantes Ding, nur ein bisschen teurer. Herzliche Grüße, Daniel. Worum geht es? Es geht um einen Weitwinkel und zwar um einen sehr weiten Winkel, um nicht irgendeinen sehr weiten Winkel, sondern um den weitesten Weitwinkel der Welt. Ist ein Fischaugenobjektiert, also nicht korrigiert. Und es nimmt 270 Grad Bildwinkel auf. Jetzt sagt man, Moment, 270 Grad Fischauge, der guckt nach hinten. Jupp.
Das ist ein Dreiviertelkreis.
Das guckt nach hinten. Die Überschrift hier bei Peter Pixel heißt dann auch, das ist ein 4,9 mm Blende 3,5 Objektiv. Ein Objektiv, das hinter sich selbst schaut. So.
Und das bildet auf Full Frame ab.
Full Frame, ganz genau. Also 35 mm Format. Es ist von der Marke C4 Precision Optics. Wie schon gesagt, 4,9 mm, Offenblende 3,5, 270 Grad Bildwinkel. Und dieses Objektiv ist auf einem eigenen Tragesystem montiert. Die Kamera wird in das Tragesystem hinein an das Objektiv geschraubt. Das sieht optisch so ein bisschen aus, müsst ihr euch vorstellen, wie der Warp-Kern bei der Enterprise. Und mittendrin würde man die Kamera reinstecken, so im Maschinenraum. Oder wie bei der TARDIS, dieses Innenstückchen, was immer sich rauf und runter bewegt. Außenrum sind die Konsolen. Dann stellt euch vor, die Kamera kommt in die Mitte zwischen die Konsolen. Und von oben drauf sitzt das Objektiv. Wie so ein Regenschirm oben drüber. Ganz interessant.
Ich finde das praktisch, hier einen TARDIS-Vergleich zu bringen. Ich wüsste ja nicht, wie mir das jetzt vorstellen muss.
Aber und ich glaube, viele wenn ihr da draußen das mit dem TARDIS-Vergleich verstanden habt, schreibt einen Kommentar hier zur Folge 660 auf happyshooting.de. Zeigt den Chris mal, dass ihr wisst, was eine TARDIS ist.
Oder geht auf den Link und schaut euch einfach die Bilder an.
Wie auch immer. TARDIS finde ich schöner.
Total einfach.
Das Ganze gibt es mit Sony E-Mount, also Full-Frame. Und das ist recht beeindruckend, weil wir hatten schon mal, ich dachte nämlich, das war dieses Objektiv, ist es aber nicht, weil das ist ein neues Objektiv, C4 Precision Optics 4,9 mm. Wir hatten nämlich mal vor vielen, vielen Folgen einen sehr, sehr weiten Weitwinkel, ein Fischauge von Nikon. Das Nikkor, das hatte 6 mm, war offenblendiger, nämlich 2,8, also ein bisschen mehr Licht rein. Und das hat 220 Grad Bildwinkel gehabt, also nicht ganz so viel. Ja, fast gar nichts quasi, ne? Wog 5 Kilo und ist heute noch, also es wird nicht mehr gebaut, aber man kann es gebraucht finden. Und der Gebrauchtmarkt für dieses Nikkor liegt so bei $100,000 plus, minus. Meistens plus. Und da sagt man natürlich, $100,000 habe ich jetzt gerade nicht, habe nochmal ins Portemonnaie geguckt, habe ich gerade nicht, schwierig, 5 Kilo, nun gut. Was ist denn mit dem C4, mit dem neuen? Das wiegt genauso viel, also um die 5 Kilogramm, sieht aber mehr, also 270 Grad statt 220, ist schärfer, hat weniger Vignette, also ein deutlich moderneres Objektiv und jetzt achte, ist günstiger. Kostet nämlich keine $100,000, sondern auch keine $80,000, nein, auch keine 60.000. Ich muss jetzt mal vorstellen, eine große Zahl, die so mit zwei roten Strichen durchgestrichen wird. Nein, wenn Sie jetzt anrufen, dann kriegen Sie das C4 270 Grad Fischauge für $39,000.
Das ist eigentlich schnapper.
Günstig. Ja, also wenn du dir diese ganze Montierung da anguckst, das ist echt günstig. Also man kann das auch auf ein Stativ montieren dann natürlich, aber dann nicht die Kamera, sondern diese ganze Montierung, dieses Tragesystem. Und wer sich jetzt sagt, $39,000, das klingt fair, ist aber ein bisschen viel so für ins Dunkle gekauft. Man kann das bei Lens Rentals auch erstmal ausleihen für schlanke $1,246 pro Woche. Also wer einfach mal eine Woche damit rumspielen will, knappe $1,300 einwerfen und dann kann man sich das mal ausleihen. Ob es dann versichert ist für den Preis, weiß ich nicht. Das müsst ihr mal vorher klären.
Ich werde behaupten, da kommt auf jeden Fall noch was oben drauf.
Wahrscheinlich wird die Kreditkarte mit 39.000 Euro erstmal belastet. Ja. Was sagst du dazu? 270 Grad Fischauge?
Ich überlege gerade die ganze Zeit, was für eine Anwendung ich da hätte. Da würde ich wahrscheinlich lieber irgendwie zwei Kameras Rücken an Rücken montieren mit ein bisschen weniger.
Eigentlich schon.
Wobei das Overlap dann, das braucht man halt zwei davon und dann hat man aber ein super Overlap und dann kann man richtig gut stitchen.
Oh, du meinst, wenn wir zwei Objektive davon kaufen und das auf natürlich zwei Sony-Kameras, dann könnte man quasi in einem Shot
Rücken an Rücken. Dann hast du eine richtig gute Kugel, weil die dann tatsächlich
mit richtig an den Overlap
Rändern richtig Overlap hat und damit auch weniger Stitching-Artefakte.
Also alternativ, Holger schreibt es ja auch im Slack, Insta360, da gibt es ein 360-Grad-Objektiv für weniger. Ist aber nicht Full-Frame. Also
ist nicht Full-Frame. Aber ich hätte ja, wenn, dann müsste das noch irgendwie ein Shift können oder so.
Ein Shift?
Sonst ist das ja nichts.
Ja, ja.
270 Grad mit Shift?
Ja, natürlich.
Wo willst du denn das hinshiften?
Ich weiß noch nicht.
Herrlich.
Ich hab noch was
auf der Nerd-Ecke. Macht auch keinen Sinn, ne? Weil ist ja eh ein Fischauge.
Ist auch Quatsch. Nee.
Ich hab noch was mitgebracht aus der Nerd-Ecke. Noch was über ein Objektiv. Und zwar ein Video von dem gleichen Menschen, über den wir schon mal in der Nerd-Ecke in der Folge 656 geredet haben. Das war der, der mit einer Großformatkamera auf einen Objektträger von einem Mikroskop so eine Mikrofilmaufnahme gemacht hat. Du magst dich erinnern.
Ja.
Der hat jetzt in seiner Werkstatt, in seinem Labor, hat er nochmal was gemacht, und zwar ein Objekt, das hinter Gegenstände schauen kann. Also ein Objektiv, wo du
also von vorne auf einen Gegenstand zeigen, aber dann dahinter
und dann drumherum schauen.
Okay.
Genau.
Und sieht man dann den Gegenstand noch, oder ist der quasi dann transparent?
Nee, man sieht den Gegenstand noch, man sieht ja auch, der dahinter ist, und zwar zoomt der da oder macht da irgendwas, und dann wird plötzlich der hintere Gegenstand, also ne, du hast normalerweise in der Perspektive Sachen, die näher sind, sind größer als Sachen, die weiter weg sind.
Ja, so klar.
Der stellt jetzt zur Demonstration hinter sich hintereinander zwei Dominosteine auf, der eine verdeckt den anderen.
Ja.
Und wenn du jetzt ein Teleobjektiv nimmst oder sagen wir mal ein Zoom-Objektiv und du zoomst da ran, also du machst mehr Tele, dann werden die immer gleich größer.
Ja.
Soweit klar, oder?
Soweit klar.
Der macht da jetzt einfach weiter. Und das hintere Teil wird dann größer als das vordere. Also das weiter Entfernte wird größer als das Nähere.
Wenn das größer wird als das vordere, dann schaut das hintere Teil, was eigentlich perspektivisch weiter weg ist,
drumrum.
Also okay.
Und es ist tatsächlich möglich, es geht tatsächlich. Er macht das, indem er eine Kamera hinter eine große Fresnel-Linse montiert und hat damit dann die Möglichkeit, ja, so Spielereien zu machen, also zum Beispiel, wo die Blende platziert ist, ne? Weil normalerweise hast du eine Blende, die ist nah an der Linse, und hier hat er jetzt die Blende quasi da, wo die Brennweite ist, und damit kann er das quasi, also es ist schwer zu erklären, man muss es sehen, aber es geht im Wesentlichen darum, aus diesem gesamten Bild, was diese Fresnel-Linse einfängt, nur ganz spezielle Strahlenbündel auszuwählen.
Ah, ich habe gerade das Video auf. Okay, also das ist eine sehr, sehr große Linse.
Und genau.
Theoretisch sieht man, also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch sieht man das dahinterliegende Objekt aus einem äußeren Winkel dieser Linse, aber eben nicht aus dem zentralen Punkt. Und der Trick ist jetzt eben tatsächlich, verschiedene Lichtbündel aus verschiedenen Stellen dann einzufangen.
So ungefähr. Also
es geht jetzt nicht auf beliebige Entfernung, dieser Trick, sondern
nee, er musste auch sehr tricksen, um das hinzubekommen. Also er hat sehr so Fehlversuche dann auch noch kurz geschildert und gezeigt. Und es ist spannend. Es ist ein tolles, schönes Experiment wieder.
Oh, ich hab hier im Video, was du verlinken wirst, habe ich dieses Beispiel mit diesem Dominostein. Und das ist schon irgendwie surreal, dass der hintere größer wird.
Was? Wie? Was? WTF, was geht?
Ja, ein Hexer, also das ist auf den Scheiterhaufen. Ein
Hexer. Genau.
Diese gibt's Nerds. Ja nicht.
Diese Nerds. Alle weg. Können alle weg.
Ah. Dieser Lockdown hat echt, der bringt Dinge ans Tageslicht. Genau, Uwe, ein Scheinriese ist das. Ja, ja. Augsburger Puppenkiste. Jim Knopf.
Je näher du ran bist, desto kleiner wird er.
Richtig. Mhm. Ein Scheinriese. Finde ich gut. Schöne Idee. Gut ist übrigens auch das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch eine eigene Webseite bauen. Probiert das doch mal aus auf happyshooting.de/Jimdo. Könnt ihr kostenlos starten, zum Beispiel mit dem Dolphin. Man muss wirklich überhaupt keine Ahnung von CSS und HTML und so Zeug haben. Ihr müsst am Anfang noch nicht mal eine konkrete Vorstellung davon haben, wie eure Webseite aussehen soll. Ihr müsst eigentlich nur wissen, dass ihr gerne mal eine Webseite haben möchtet. Dann startet ihr diesen Dolphin, der stellt euch dann so ein paar Fragen. Der fragt zum Beispiel auch, Mensch, hast du vielleicht einen Instagram-Account, den du mir geben willst? Keine Sorge, ja. Dann gibst du den Account da rein und dann scannt er da schon mal Fotos von der Instagram-Seite und verwendet die beim ersten Layout für die Webseite. Und man kann dann auch sagen, dass man schon ein Logo hat. Vielleicht hat man ja schon ein kleines Geschäft und hat ein Logo. Dann kann man das da mal kurz mit hochladen, dann wird das mitverwendet. Und aus dem Logo wird auch schon direkt ein Farbschema für die Webseite gebaut. ganz praktisch. Und keine Sorge, das kann man alles anpassen, aber das, was ich so schön finde daran, ist, dass man dann mit einer, ja, in Anführungszeichen, fertigen Webseite präsentiert wird. Also eben nicht mit einer leeren weißen Seite, auf der man jetzt irgendwo irgendwie anfangen soll, sondern man bekommt tatsächlich schon mal eine Webseite, da ist ein Header drin, da steht ein Text drin, da sind Bilder drauf, da sind auch die Fließtexte schon ausgefüllt, passend zu dem, was man vorne gewählt hat. Also mit förmlicher oder mit privater Ansprache, je nach Auswahl. Man hat schon mal so einen Eindruck, wie das Ganze aussehen kann. Ja, und dann kann man da einfach im Webbrowser irgendwo in so ein Feld reinklicken, in so ein Textfeld und sagt, ja, jetzt schreibe ich hier meinen eigenen Text rein und da ändere ich nochmal die Überschrift und dann sagt man, oh, jetzt hier der Titel mit dem Bild und dem Text ist ganz schön, aber da gibt es doch bestimmt auch noch eine andere Aufteilung. Ja, und dann geht man in diesen Layout-Browser und dann wird eben für diesen Titel, sieht man an der Seite so mit Vorschauen, mit so kleinen Thumbnails, da sieht man dann, ach, guck mal, da gibt's noch einen mit einem viel größeren Text und da gibt's noch einen mit einem etwas kleineren Text unten rechts oder oben links. Und ja, dann klickt man das einfach an, probiert das mal aus, ja, gefällt mir, prima, veröffentlichen, fertig. Ja, und in der kostenlosen Version ist das dann halt eine Jimdo.com oder Jimdo.free Seite mit eurem Namen. Aber man kann damit einfach mal rumspielen, das läuft auch nicht ab, also ist jetzt nicht nur 30 Tage oder so, sondern das ist dann kostenlos und bleibt auch kostenlos. Schön mal mit rumspielen. Und wenn ihr sagt, das ist es, da will ich jetzt mehr machen, eigene Domain und so Zeug, schaut euch mal die kostenpflichtigen Pakete an, die es da gibt. Die sind in verschiedenen Ausbaustufen passend zu dem, was ihr so machen wollt. Und wenn ihr dann ein bisschen mehr wachsen wollt, da, dann werft ein bisschen Geld rein. Denkt aber an unserem Code, nämlich an Belichtigung. Also wenn ihr bei Jimdo seid und ihr müsst irgendwo einen Gutscheincode eingeben, dann müsst ihr einfach nur denken, Belichtigung. Ja, schreibt euch das hinter die Ohren, Belichtigung, denn damit spart ihr 20% auf die kostenpflichtigen Pakete. Das ist wunderbar. Und dann ist zum Beispiel das erste Jahr schon mal gleich ein bisschen knackig günstiger. Finde ich, kann man mal machen. Übrigens, wenn ihr irgendwie einen Shop habt oder sowas, jetzt gerade in den Corona-Zeiten, wollt irgendwie Produkte von euch verkaufen, Bilder von euch verkaufen, die ihr selber druckt. Also vielleicht habt ihr ein spezielles Produkt, zum Beispiel ihr macht Fotos auf Holz oder solche Späße. Könnt ihr das da anbieten? Gibt auch ein tolles Shop-System. Und da die Jungs von Jimdo und die Mädels alle aus Deutschland kommen, die sitzen nämlich in Hamburg, wissen die auch, wie das so mit diesen Rechtssicherheiten und Shops in Deutschland so funktioniert. Also, dass da halt irgendwo kostenpflichtig bestellen stehen muss und solche Späße. Da müsst ihr also dann wenig Angst haben. Einfach den Shop mal klicken, Artikel reinstellen und schon kann's losgehen. Und solltet ihr was gebaut haben, eine coole Webseite für euer Projekt oder für euren Shop oder ähnliches, ja, dann haltet nicht zurück, sondern schickt uns mal euren Link an info@happyshooting.de und dann stellen wir die Seite hier auch gerne vor. Ich finde das ganz cool, was die da machen. Probiert's mal aus, vielleicht seid ihr auch überzeugt. Und dann denkt an Belichtigung, spart 20%, habt Spaß und wir sagen Danke an Jimdo für den tollen Support.
Sehr schön. Wir haben Fragen. Eigentlich haben wir nur eine Frage, oder?
Ja, du kannst immer vorlesen. Ich habe nämlich eine Lösung.
Der Hans fragt, aktuell arbeite ich daran, meine vielen Lightroom-Kataloge zusammenzuführen. Ich hatte leider in den letzten 10 Jahren immer pro Projekt und Urlaub etc. einen eigenen Katalog erstellt. Tut man nicht, haben wir immer abgeraten davon. Aber auf uns hört ja keiner. Mit aus anderem Katalog importieren funktioniert das soweit mal ganz okay. Allerdings teilt mir Lightroom, Version Classic 9.2.1.
Relativ aktuell, ja.
In der Bibliothek nun die Ordner auf. Meine Fotos liegen alle unter D-Fotos, Nikon und so weiter in jeweils einem eigenen Ordner pro Projekt. Also ist auf Windows. Ich sehe jedoch in der Bibliothek zweimal Daten D und darunter dann jeweils einige Ordner ohne erkennbares Muster, wie er die Projektordner aufteilt. Wie kann ich diese Ordneranzeige zusammenführen? Wenn ich einen Ordner von einem Eintrag zum anderen verschiebe, erklärt mir Lightroom, dass der Ordner schon vorhanden ist. Danke, Hans. Huch, ja. Er zeigt den gleichen Ordner zweimal an.
Genau, also stell dir vor, du öffnest Lightroom, bist in der Bibliotheksansicht, schaust links mal in diesen Kasten mit den Ordnern rein. Da gibt es ja eine Gruppe für jedes Laufwerk und das kannst du dann so aufklappen mit diesem kleinen Pfeil und darunter stehen dann die Ordner, die du auf diesem Laufwerk benutzt in Lightroom. Und jetzt stell dir vor, du hast da zwei Gruppen und in beiden Gruppen steht Daten in Klammern D. Also das gleiche Laufwerk zweimal. Und in einer Gruppe die einen Ordner und in der anderen Gruppe andere Ordner. Totaler Quatsch. Ist ein Bug. Ist kaputt.
Ja.
Da habe ich erstmal gestutzt. Ich habe dann auch mal ein bisschen gesucht, weil ich hatte das Problem noch nicht. Aber ich habe tatsächlich eine Lösung gefunden für dich, Hans. Das Problem ist Adobe bekannt. Das gibt es. Ich habe auch einen Thread gefunden bei Lightroom Queen. Auch eine sehr gute Seite, kann ich empfehlen. Lightroomqueen.com. Da im Thread, glaube ich, war von 2017 ein Thread, wo auch jemand das Problem hatte. Die Lösung kann ich jetzt hier nicht komplett wiedergeben. Bitte schau da mal die Links nach. Das sind sehr viele Einzelschritte. Du solltest vorher auf jeden Fall eine Sicherung machen. Das Grundkonzept ist von dieser Lösung ist folgendes. Oder das Problem ist folgendes. Da ist in der Datenbank ist irgendwas durcheinander geraten. Das ist was faul. Und jetzt muss man Lightroom dazu bringen, aus dieser Datenbank diese Referenzen auf diesen Ordner oder auf das Laufwerk, was da zweimal auftaucht, loszuwerden. Und das kriegt man hin mit neu referenzieren oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das im Deutschen heißt. Also wenn du auf einen Ordner raufklickst da, auf einen von einem deiner D-Laufwerke, auf irgendeinen Ordner, rechte Maustaste, Bilder neu zuordnen oder irgendwie sowas. Und dann kann man einen anderen Ordner angeben und dann wird diese Referenz aufgehoben. Wohlgemerkt, die Bilder werden nicht verschoben dabei, sondern man sagt nur, ich möchte, dass du sie jetzt dort suchst. Er wird sie dann nicht finden, aber das ist erstmal egal. Das heißt, du brauchst ein zusätzliches externes Laufwerk, musst dann alle Ordner, die du da jetzt hast, auf diesen beiden D-Laufwerken einmal neu zuordnen zu einem jeweils anderen Ordner, den du auf diesen externen Laufwerk angibst. Wenn du damit fertig bist, sind beide D-Laufwerke weg aus deiner Anzeige, weil du keine Bilder mehr hast von Laufwerk D. Und dann machst du das Ganze wieder rückgängig und sagst, von dem neuen externen Laufwerk machst du deine Neureferenzierung auf dein Laufwerk D, da wo sie tatsächlich sind, die Bilder. Das ist ziemlich viel Handarbeit. Je nachdem, wie viele Ordner du hast, kann das ein bisschen länger dauern. Aber die einzige Lösung, die ich finden konnte. Wenn du es, wie gesagt, genau wissen willst, wie die einzelnen Schritte sind, schau dir das an. Ist ganz gut beschrieben bei Adobe. Allerdings hier auf Englisch. Vielleicht findest du, wenn du es brauchst, auch einen deutschen Eintrag dazu, wenn man erstmal weiß, wonach man suchen muss. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass du bisschen Zeit mitgebracht hast.
Ne? Das ist aber auch ein obskurer Fehler hier.
Das ist wirklich obskur, ja. Da hat sich Lightroom an irgendeiner Stelle verschluckt mit seiner Datenbank, woher auch immer das kommt, ich weiß es nicht.
Ja. Ich fange jetzt nicht schon wieder an zu ranten. Das ist okay.
Nein, das ist schon gute Software. Also
ja, sorry, aber das muss ich natürlich auch sagen. So stabil wie Lightroom sind wenige Sachen. Mir ist das bisher in vielen Jahren Nutzung weniger als dreimal wirklich abgefatzt.
Ja, es gab mal eine Zeit, wo das relativ schnell irgendwie kaputt gegangen ist, aber das haben sie dann auch gefixt. Also bei aller Meckerei auf Adobe und auf Lightroom, die wir hier so ablassen, ich habe immer noch keine Alternative dazu gefunden.
Das muss man schon sagen.
Ja. Lightroom ist schnell. Also wer auch immer über die Performance jammert, möge sich irgendeine Alternative installieren und dann mir nochmal sagen, dass es langsam ist.
Ja,
ist gut. Also, toi 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 beim Hans, ne? Beim Umhängen und Zurückhängen.
Genau. Solltet auch ihr Fragen haben, die wir hier in der Sendung, wo wir Boris losschicken können, um mal irgendwelche Recherchen anzustellen, dann werft sie uns doch bitte auf den Slack in den Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und wir tun unser Bestes. So, jetzt käme der Terminkalender, der ist aber immer noch leer. Solltet ihr irgendwelche fotorelevanten Termine haben, gerne auch virtuelle, seien es Ausstellungen oder sonst irgendwelche Geschichten, dann packt sie doch in den Terminkalender, dann haben nämlich alle was davon und den findet ihr auf happyshooting.de/Terminkalender. Der wird immer noch von Rainer gepflegt und ja, packt da Sachen rein, happyshooting.de/Terminkalender und dann landet sie in der Sendung.
Super. Was wir aber für euch haben, ist eine neue Aufgabe, denn die aktuelle Aufgabe läuft, wenn wir das hier dann nicht live senden, sondern wenn wir das hier offiziell rausgeben in unseren Feed, nämlich am Donnerstag, das ist dann der 14. Mai, da läuft die aktuelle Aufgabe aus und das geht ja gar nicht. Ja, ihr wollt ja was tun und auch wieder Dinge gewinnen und deswegen wurde in der Pre-Show wieder von den Live-Hörern eine neue Aufgabe gewählt und die lautet diesmal Schnitt. Die Aufgabe läuft vom 14.05. bis zum 28.05. Was bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 14. Mai 2020 bis zum 28. Mai 2020 loszieht, ein neues Foto macht zum Thema Schnitt? Wie interpretiert ihr das Wort Schnitt? Dieses Bild dann hochladet bei Flickr, es dort stellt in die Happy Shooting Gruppe und den Tag vergebt HS Schnitt. Das war grammatikalisch ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber das kriegt ihr, glaube ich, ganz gut hin. Schnitt ist die Aufgabe, 14.05. bis 28.05. ist der Zeitraum. HS Schnitt lautet das Tag. Bitte ohne das Tag-Zeichen, also kein Lattenzaun, Gartenzaun, einfach nur HS Schnitt da reinschreiben, dann taucht das hier bei uns auf. Wunderbar.
Yay. Sehr schön. Gut, dann sind wir durch. Wir sagen danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Das ist der 19., wo wir live sind am Dienstagabend ab 18 Uhr. Und ja, haut rein, habt eine gute Zeit und wir kommen in der Woche wieder. Bis dann.
Macht's gut. 3, 2, 1. Happy Shooting! Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nsonic.de.